Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Martin Schütz. Herzlich willkommen. Klassenchat. Das Wort, das klingt ganz harmlos, das klingt nach einer guten Möglichkeit von Schülerinnen und Schülern, dass sie auch außerhalb des Unterrichts miteinander in Kontakt treten können. Also wer krank ist, bekommt alle notwendigen Infos, vielleicht sogar ein paar nette Nachrichten und gute Wünsche geschickt. Und wer unsicher ist, ob der Schwimmunterricht ausfällt, der stellt schnell mal eine Nachfrage. Laut einer Umfrage von Infratest DIMAP, die im Auftrag des WDR erstellt wurde, sagen über 60% der Schüler, mir wurde da schon mal bei einem Problem geholfen. Und dann kommt das große Aber. Zwei Drittel der Befragten zwischen 10 und 16 Jahren sagen, ich habe da schon mal etwas Unangenehmes und Belastendes gesehen und miterlebt. Es wird gemobbt, es wird beleidigt, es werden extremistische Inhalte, Gewaltvideos und Pornografie geteilt. Grund für uns, dass wir das Thema jetzt näher beleuchten. Und deswegen heißt die Sendung Klassenchats, Hausaufgabenhilfe, Mobbing und Extremismus. Und wir würden uns freuen, wenn Sie mitdiskutieren. Haben Sie als Eltern Angst davor, dass Ihr Kind Opfer von Mobbing wird? Wen sehen Sie in der Pflicht, damit ein solcher Chat nicht zur Drehscheibe von strafrechtlich relevanten Inhalten wird? Oder treibt Sie etwas ganz anderes um? Dann rufen Sie uns an. Kostenfrei ist das möglich unter der 00800 4464 4464. Sie erreichen uns natürlich auch per Mail an campus@deutschlandfunk.de oder schicken Sie einfach eine WhatsApp-Nachricht an die 0173 535 8089. Und mit mir will das Thema Jennifer Rosin, die Vorsitzende des Landesschülerausschusses in Berlin, besprechen. Frau Rosin, wie groß nehmen Sie als Vertreterin ja von tausenden Schülerinnen und Schülern dieses Problem Klassenchat wahr?
Ja, Klassengruppen sind für Schüler ein zentraler Ort der Vernetzung geworden. Also wie Sie schon gesagt haben, man kriegt da die Hausaufgaben zugesendet oder vielleicht eine gute Besserung, wenn man lange krank ist. Aber es gibt halt immer auch die Problematik von Gewaltvideos oder auch Pornografie, die dort verschickt werden. Wir sehen das Problem auf jeden Fall. Ich denke, in der Jugend hat sich da mittlerweile eine gewisse Akzeptanz eingeprägt. Jugendliche haben irgendwie akzeptiert, dass das so ist. Oft kommt das vielleicht auch durch eine gewisse Angst. Also zum Beispiel, wenn Mobbing im Klassenchat passiert, trauen sich viele einfach auch nicht zu sagen. Das ist halt einfach leider so. Aufgrund dieser gewissen Drucksituation, die in so einer Gruppe entsteht.
Ja.
Ich denke aber, dass wir Klassenchats per se nicht verteufeln dürfen.
Wir haben ja auch darauf hingewiesen, dass viele das als durchaus auch positiv wahrnehmen, dass es eben diese Hilfe bei Problemen gibt. Aber dieses Achselzucken, was Sie beschreiben, das zeigt ja auch schon so eine gewisse Hilflosigkeit, die da herrscht und mit der auch René Michel immer wieder zu tun hat. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbands. Herr Michel, als Lehrkraft, waren Sie selbst schon mal betroffen in einem solchen Schülerchat? Wurde ein Bild von Ihnen verfremdet und in einen sexuellen Kontext gerückt? Wie sehr nimmt einen sowas auch als Erwachsenen mit?
Man ist natürlich an der Stelle sehr überrascht. Also ich dachte, insgesamt natürlich, unser Zusammenhalt zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften ist an meiner Schule so in meiner Wahrnehmung sehr gut, aber es hat mich dann doch eben persönlich stark getroffen. Also das ist tatsächlich so ein, wie sagt man, emotionaler Schlag gewesen, ne? Weil man sich das eigentlich so in dem Ausmaße nicht vorstellen konnte. Die Schülerinnen und Schüler sind ja offen im Umgang mit Lehrkräften und wir fördern das ja auch gemeinschaftlich, dass wir uns Sachen anvertrauen. Wir haben ja Beratungslehrkräfte, Vertrauenslehrkräfte, Schulsozialarbeit. Und ich war dann ganz froh, dass tatsächlich auch aus der Gruppe heraus, aus einer anderen Klasse, sind ja immer verschiedene Schülerinnen und Schüler auch in so einem Klassenchat drin. Es kann ja auch klassenübergreifend sein. Und da war ich ganz froh, dass dann tatsächlich ein Schüler aus einer niedrigeren Klassenstufe dann zu uns gekommen ist und gesagt hat, hier, da sind Bilder, also unter anderem von anderen Kollegen auch noch mit drin gewesen im Chat. Und insofern konnten wir dann auch gemeinsam an der Sache arbeiten. Aber es braucht eben das Vertrauen, dass tatsächlich Schülerinnen und Schüler sich an die entsprechenden Lehrkräfte wenden oder an die Schulsozialarbeit, wenn die überhaupt vorhanden ist an den einzelnen Schulen.
Mhm. Thomas Gabriel Rüdiger ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie der Polizei des Landes Brandenburg. Herr Professor Rüdiger, jetzt haben wir schon gehört, Schülerinnen und Schüler nehmen sowas achselzuckend zur Kenntnis, weil es offensichtlich Teil dieser Kommunikationswege ist, den sie nutzen. Und in der Befragung, ich weise nochmal darauf hin, sind auch teilweise 10-Jährige befragt worden, ob sie schon Erfahrungen mit genau solchen Dingen wie Gewalt oder Sexualität in solchen oder Pornografie in solchen Chatgruppen haben. Mit welcher Qualität haben wir es denn da zu tun? Also was wird da geschickt? Sind das harmlose kleine Scherzchen, die vielleicht ein bisschen drüber sind? Oder haben wir es schon mit wirklich handfesten, extremen Dingen zu tun?
Ja, erstmal schönen guten Morgen oder Mahlzeit, würde man vielleicht sagen. Und wie es sich mit einem guten Interviewpartner gehört, will ich kurz noch sagen, ey, es macht mich auch ein bisschen betroffen, wenn ich höre, dass junge Menschen das für als Normalität empfinden, solche Konfrontationen. Für mich ist das auch ein Versagen unserer Gesellschaft in den letzten Jahren gewesen, dass wir da es nicht geschafft haben, in irgendeiner Form zu vermitteln, dass sowas eigentlich nicht normal sein darf. Und jetzt zu dem Thema der Qualität. Ich kann Ihnen sagen, ich kenne Fälle von 8- und 9-Jährigen, die Nacktbilder von den jeweils anderen in solchen Chatgruppen posten. Wir reden in manchen Bereichen, gerade wenn es um Nacktbilder geht, um sogenannte kinderpornografische oder jugendpornografische Schriften, teilweise mit die schwersten Delikte, die unser Strafrecht je nach Konstellation und je nachdem, wann es stattgefunden hat, eigentlich kennt und kannte. Wir reden über extremistische Inhalte. Es ist ein Problem. Es hängt ein bisschen auch von den Altersstufen natürlich ab, wann es genau passiert. Also sehr junge sind noch anders in der Konfrontation als schon ältere Jugendliche mit 16, 17 Jahren.
Frau Rosin, jetzt das, was Herr Rüdiger gesagt hat, dass ihn das schockiert und betroffen macht und er findet, dass man da die Schülerinnen und Schüler auch alleine lässt. Nehmen Sie das auch so wahr? Fühlen Sie sich quasi komplett alleine gelassen?
Absolut. Also die letzten Jahre oder beziehungsweise in meiner gesamten Schulzeit war das ja auch schon ein Thema. Also wir hatten mehrmals das Thema, was jetzt in Klassenchats gehört und was nicht. Letztendlich wurde da aber nie richtig drüber aufgeklärt oder es wurde nie richtig erklärt, was denn okay ist, weil man kann nicht von Kindern und Jugendlichen erwarten, dass sie dieses Bewusstsein selbst haben. Das müssen ihnen ja irgendwelche Leute beibringen und da ist nun mal Schule der Raum dazu. Das heißt, wir bräuchten einfach mal eine klare Aufklärung darüber, über strafbare Inhalte. Denn ganz oft wird erst eingegriffen, wenn es halt eben zu diesen Inhalten kommt. Ebenfalls generell einfach mehr Medienbildung. Das sind ja alles Sachen, die in den letzten Jahren komplett einfach fast schon wegignoriert wurden, weil sie einfach nicht für relevant gehalten wurden. Und das kann ja nicht sein. Wir sind ja jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo es viele Leute betrifft und Jugendliche, vor allem in meinem Alter, in gewisser Weise schon abgestumpft sind.
Jetzt haben Sie gesagt, die Verantwortlichen, Sie sehen Gruppen in der Verantwortung. Sie haben beispielsweise die Schule schon als Ort benannt. Aber wenn man vielleicht mal deutlich früher einsetzt, dann sieht man ja letztlich auch, dass da die Eltern eigentlich auch eine hohe Verantwortung haben müssen. Und Herr Kranz aus Leipzig hat uns angerufen unter der 00800 4464 4464. Er hat uns eine Nachricht hinterlassen. Er hat selbst einen 13-jährigen Sohn und er hat sich bei uns aus folgendem Grund gemeldet.
Weil ich natürlich der Auffassung bin, dass auch wenn sich viele Eltern überfordert fühlen, natürlich die Verantwortung in erster Linie da bei den Eltern obliegt. Ich meine, wer seinen Kindern eine solche Technologie in die Hände drückt, hat dann natürlich auch die Pflicht, gelegentlich aktuelle Statusinformationen mit seinem Kind zu besprechen.
Also, er sagt, ne, man muss schon gucken, was die Kinder da auch machen, die Statusmeldungen sich ansehen und was in diesen Chatten passiert. Herr Michel, Sie sind ja nicht nur stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbands, sondern auch selbst noch als Lehrer aktiv an einer Oberschule in Radeberg, eben in Sachsen. Wie nehmen Sie das wahr? Stellen sich Eltern ihrer Verantwortung, also sorgen die auch dafür, dass es ein gewisses Grundrüstzeug an Medienkompetenz schon von zu Hause aus gibt?
Auf jeden Fall. Also es ist geteilt in der Wahrnehmung auch meinerseits. Es gibt die Elternhäuser, die da sehr darauf bedacht sind, die die Schülerinnen und Schüler da gemeinsam auch begleiten in der Nutzung von mobilen ja, Endgeräten jeglicher Art. Also ob das jetzt ein Tablet ist, damit kann ich ja auch in den Klassenchat gehen, oder ob das das Smartphone ist. Und viele Eltern besprechen ja auch mit den Schülerinnen und Schülern, ab wann es denn ein Smartphone gibt. Und dann gibt es diese unsäglichen Diskussionen, ob es ein Smartphone-Verbot quasi generell an Schulen geben soll. In Sachsen ist das jetzt der Fall für die Grundschulen insgesamt, was wir auch durchaus begrüßen, aber das Problem daran ist ja dann nicht, dass das Smartphone aus den Augen, aus dem Sinn ist, sondern dass natürlich dann im Freizeitbereich umso unkontrollierter mit diesen Technologien umgegangen wird. Und da sind natürlich Eltern und Lehrkräfte gemeinsam in der Lage, gemeinsam dort zusammenzuarbeiten, und dass wir dann themenspezifische Elternabende anbieten, die aber natürlich nicht verpflichtend sind, in denen wir dann Themen wie Cybermobbing beispielsweise besprechen und die Funktionen und Wirkmechanismen von Klassenchats erklären. Das ist sehr schön, dass wir das als Lehrkräfte machen können, und da gibt es auch außerschulische Partner, die uns da zur Seite stehen. Allerdings erreichen wir leider nie 100% der Eltern. Dann, wie es auch der Hörer aus Leipzig hier geschildert hat, in erster Linie ich als Lehrkraft auch Eltern hier gemeinsam mit den Lehrkräften an einer Medienkultur arbeiten, an einer Erziehung hinsichtlich, dass man also Medien auch selbstbestimmt nutzen kann, dass man auch im Klassenchat dieselben Regeln gelten wie auch in einer Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Und das geht Schülerinnen und Schülern meines Erachtens leider ein Stück weit verloren, weil dort Eltern zu wenig begleiten und wir als Lehrkräfte es erst mitbekommen, wenn es schon zu spät ist. Beziehungsweise, ja, kann natürlich auch jede Schule einzeln da ein eigenes Konzept fahren, aber das lebt eben von dem Miteinander, also Eltern und Lehrkräfte gemeinsam.
Und die Eltern, die dann bei solchen Informationsabenden bei Ihnen in der Schule in Radeberg sind, würden Sie sagen, das ist eine eher gleiche Gruppe? Also die haben alle die gleichen Vorkenntnisse, die interessieren sich auch alle gleich dafür? Oder sind da auch Menschen dabei, die sagen, dieses Problem ist mir letztlich erst vor einigen Tagen aufgefallen und ich möchte jetzt mal so einen zarten Erstkontakt mit der Thematik haben? Welche Gruppe stellt sich Ihnen da?
Durchaus die Eltern, die schon ohnehin sehr engagiert sind, die auch im GTA-Bereich vielleicht mithelfen, also im Ganztagsangebot, oder die sich als Klassensprecher zur Verfügung stellen, also als Elternsprecher quasi zur Verfügung stellen. Und es gibt auch die Eltern, die sich natürlich bisher vielleicht noch nie Gedanken so großartig darum gemacht haben. Und wenn wir als Klassenleitung natürlich auf unsere Elternschaft gut einwirken und denen das auch nahebringen, dass es ein extrem wichtiges Thema ist, dann erreichen wir dort tatsächlich auch mehr Eltern. Aber es gibt eben, wie gesagt, immer einen ja nicht unerheblichen Prozentsatz, der aus vielleicht terminlichen Gründen, das muss ja nicht mal der Grund sein, dass man es komplett ablehnt, sondern dass man einfach als Elternteil, natürlich kann ich das auch nachvollziehen, dass man einen sehr anstrengenden Arbeitstag und eine Arbeitswoche hat, und wenn wir dann noch mit einem zusätzlichen Elternabend kommen, dass man da vielleicht auch beruflich gezwungen nicht kann, ne? Es gibt immer Gründe, die das rechtfertigen, aber letztlich muss jedem Elternteil daran gelegen sein, dass man selbst darüber Bescheid weiß, was die Schülerinnen und Schüler dort im digitalen Raum erleben und wie sie auch gefährdet sie dann werden durch den digitalen Raum. Genau.
Also man kann ja sicherlich erwarten, dass wenn die Gefahr besteht, dass Kinder mit extremistischen Inhalten oder extremen Gewaltvideos, mit Pornografie oder auch anderen solchen Dingen in Kontakt treten, dass das eine hohe Bedeutung dann auch bei Eltern haben kann. Herr Gabriel, als Experte für Cyberkriminologie bei der Polizei des Landes Brandenburg, was wäre ein effektiver Schutz, den Eltern ihren Kindern mitgeben könnten aus Ihrer Sicht?
Also zunächst muss ich sagen, die Eltern, die ihre Kinder unterstützen wollen, sind gar nicht per se die Zielgruppe, über die wir uns unterhalten müssen, sondern es sind halt immer Eltern, es gibt Eltern, die kein Interesse dran haben, gibt Eltern, die nicht die Fähigkeiten haben, die mehr sagen, ey, wird schon gut gehen, mein Kind kriegt ein Smartphone, ehe ich mich damit auseinandersetze, Attacke. Und das ist das Problem. Und normalerweise muss man jetzt auch sagen, wenn man jetzt auch hört, Medienabende und so, ist eine schöne Sache. Aber im Prinzip funktioniert das in Deutschland so, dass sie Glück haben oder Glück haben müssen, ob ihr Kind im richtigen Bundesland an die richtige Schule, auf die richtige Lehrkraft trifft, ob es überhaupt digitale Bildung an der Schule erhält. Und das muss man einfach auch mal klar sagen, das ist kein Phänomen von irgendeinem Bundesland. Und wenn Sie mich fragen, wie wir sowas machen müssen, müssen wir das ganz anders aufbauen. Also wir müssen eigentlich bei allen Erwachsenen, unabhängig von der Altersstufe, sowohl Eltern wie auch Großeltern zum Beispiel, eine generelle digitale Bildung vermitteln. Und das läuft nicht über Medienabende. Das muss ganz anders laufen. Da brauchen wir große Kampagnen, die zum Beispiel immer wieder Clips in sozialen Medien und im Streaming-Bereich ausstrahlen und auf solche Phänomene aufmerksam machen. Und dann brauchen wir für die Eltern, die sich trotzdem nicht mit auseinandersetzen, brauchen wir die digitale Bildung und zwar ab der ersten Klasse verpflichtend an jeder Schule. Und normalerweise kommt dann immer, wie sollen wir das erreichen und so. Die Argumentationskette haben wir überall, dass man sagt, man ist überfordert. Aber das sind solche Zukunftsthemen, die entweder mit Strafrecht zu tun haben, wie das die Kollegin schon gesagt hat aus Berlin, überhaupt keine Aufklärung stattfindet, aber wir dann im Nachgang kommen und sagen, ey, jetzt hast du hier ein Strafverfahren am Hals. Das heißt, digitale Bildung ab der ersten Klasse, das muss einfach jetzt kommen, an jeder Schule, egal wo das ist. Und dann brauchen wir aber natürlich auch noch eine Art Polizeistruktur, die zum Beispiel ansprechbar im Netz ist, wenn ein Kind zum Beispiel sowas erlebt, dass sie nicht nur an die Schulen rangehen kann oder an die Eltern, sondern auch an uns. Und dafür brauchen wir niedrigschwellige Angebote, auch die gibt es nicht. Und am Ende muss man auch fragen, wieso können überhaupt sehr junge Kinder in dieser Form Klassenchats nutzen? Ist ja meistens WhatsApp. WhatsApp hat eine AGB, die eigentlich wesentlich höher die Altersstufen ansetzt, die genutzt werden kann. Das heißt, wir müssen uns auch drüber unterhalten, wie eigentlich der Schutz von den Betreibern, warum der nicht funktioniert in diesen Räumen. Und es war ja Thema auch zum Beispiel Handyverbot oder auch Social Media Verbote. Ich glaube, diese Debatten gibt es nur, weil alle anderen Schutzmaßnahmen bis jetzt versagt haben. Und wir Generationen haben diesen Situationen im Prinzip ja reingeworfen in so eine Art Piranha-Becken und gesagt, hier wird schon alles gut gehen. Und da denkt man teilweise, dass die jungen Erwachsenen jetzt in der Lage wären, das zu machen, weil die damit aufgewachsen sind. Aus meiner Sicht totales Fehlurteil. Und wir müssen endlich verstehen, dass digitale Bildung ist nicht nur der Schutz vor Straftaten und Risiken, es ist auch eine Zukunftsfähigkeit, die wir in einem KI-basierten Zeitalter, wo die Robotik schon an den Türen von uns klopft und Arbeitsplätze auch thematisiert, das war ja kurz vorher bei Ihnen im DLFF sogar Thema, und wir das noch immer nicht machen, das halte ich für ein großes Versagen und ich glaube, der Leidensdruck ist noch nicht groß genug, auch im Bildungsbereich, dass das umgesetzt wird.
Wenn Sie es hier im Hintergrund bei mir zwischendrin mal so ein leichtes Quietschgeräusch hören, dann bedeutet das, mir werden Mails reingereicht und die kommen sehr zahlreich gerade rein bei uns. Die Hörerinnen und Hörer können sich ja beteiligen. Sie können an campus@deutschlandfunk.de Fragen oder Meinungen schicken. Sie können uns auch anrufen unter der 00800 4464 4464 beispielsweise. Und eine Mail ist mir gerade reingereicht worden von Ismail Halici. Der Tipp ist, zwei Elternpaare in die Schülerchats mit reinnehmen. Zum einen aus so einem gewissen abschreckenden Wirkung oder aber auch der Vorschlag KI mal nutzen. Bestimmt gibt es Möglichkeiten, dass KI entsprechende Posts auslesen kann und auswerten kann. Frau Rosin, wenn Sie das hören, dass in solchen Chats dann Eltern aktiv mitlesen, was halten Sie davon?
Also ich sehe das etwas kritisch. Der Klassenchats sind ja ein spezifischer Raum für SchülerInnen. Das heißt, der Raum ist ja dafür da, dass sie sich untereinander vernetzen können. Und halt auch mal, natürlich verhält man sich als Schüler anders. Und das muss auch gar nicht sowas wie Gewalt oder so beinhalten, aber man verhält sich einfach automatisch anders vor Eltern. Auch was Hausaufgaben reinschicken angeht. Das macht man unter Schülern halt einfach mal. Sobald die Eltern drin sind, würde dieser Raum aussterben und SchülerInnen würden sich was anderes suchen. Ebenso würden Konflikte viel schneller eskalieren, da Eltern einfach wahrscheinlich die Seite ihrer Kinder ergreifen würden und ihre Kinder dann ebenfalls verteidigen würden. Und das sorgt halt einfach dafür, dass nicht nur die Konflikte schneller eskalieren, sondern auch ein starkes Machtgefälle entsteht. Mhm. Und letztendlich denke ich, dass das keine richtige Lösung des Problems darstellt.
Das wären dann eher die anderen Optionen, die eben schon diskutiert wurden, wie beispielsweise mehr Medienkompetenz auf letztlich dann allen Seiten, also auf Schülerseite, auf Elternseite, auf Seiten der Lehrkräfte beispielsweise auch?
Auf jeden Fall. Also vor allem würde ich jetzt erstmal bei den Lehrkräften ansetzen. Denn es kann nicht sein, dass wir in 2026 als Schülern den Lehrern noch das Smartboard erklären müssen. Da fängt es ja schon ganz an. Sondern es muss wirklich viel tiefgründiger gehen, dass einfach alle SchülerInnen jetzt wirklich mal Medienbildung erhalten und auch alle Lehrkräfte. Dass das wirklich so ein zentrales Thema wird, dass es Medienbildung so wichtig wird wie der Schwimmunterricht. Es muss genau so eine Wichtigkeit erhalten, was es nun mal gerade einfach nicht tut.
Herr Michel, letztlich ging diese Forderung auch in Ihre Richtung, dass Sie und Ihre Kollegen sich stärker schulen. Sehen Sie sich nicht ausreichend vorbereitet für ein Gespräch auf Augenhöhe mit Schülerinnen und Schülern?
Da kann man relativ eindeutig Ja sagen dazu. Wir brauchen ja bloß die Altersstrukturen, auch ohne jetzt altersdiskriminierend sein zu wollen, schauen in den Lehrerzimmern. Die Kolleginnen und Kollegen, die eben lange Zeit ohne einen Computer gearbeitet haben, ne, die sind natürlich extremst gefordert und müssen mit dieser schnellen Entwicklung Schritt halten. Und dann sieht man natürlich auch von den Kultusministerien, dass Fortbildungen zwar angeboten werden, aber in so geringem Umfang, dass natürlich gar nicht die gesamte Lehrerschaft dann fortgebildet werden kann. Und wenn wir auch in die Arbeitszeit von Lehrkräften schauen, dann muss dort einfach auch Freiraum gegeben werden, dass man sich diesem extrem wichtigen Thema ja auch stellen kann. Eine andere Variante auch zu diesen Klassenchats wäre, dass man, wenn das wirklich diesen schulischen Kontext nicht verlassen soll, dass man dann über die Bildungsplattformen, die ja auch jedes Land hat, gibt es ja auch Messenger-Dienste, die dort genutzt werden können. Und da haben wir als Lehrkräfte natürlich einen ganz anderen Zugriff auch. Ne? Andererseits, wenn diese privaten Chats dann über WhatsApp funktionieren, dort sind wir als erstes außen vor. Und ich denke auch, wie es richtig Frau Rosin auch gesagt hat, wenn wir Eltern dort aber mit hineinholen, dann ist ja gerade wieder das Phänomen, dass Schülerinnen und Schüler sich ja auch ein bisschen abgrenzen wollen, ne? Dann auch anders miteinander Kommunikation anders miteinander funktioniert, beziehungsweise auch das Rollenverständnis untereinander ja anders ausgehandelt wird. Wenn dort aber immer Erwachsene mit drin sind, dann ist diese Systematik ja ein bisschen gestört. Natürlich kann man es aber auch beispielsweise so machen, dass Schülerinnen und Schüler befähigt werden, sogenannte Medienscouts zum Beispiel sind und dann selber untereinander auch auf Netiquette quasi achten. Also wir bei uns an der Schule beispielsweise haben zu der Hausordnung zusätzlich noch so eine Netiquette-Vereinbarung, dass man da im Prinzip sagt, so wie wir im realen physischen Raum miteinander kommunizieren, das müssen wir auch auf den digitalen Raum so übertragen. Und wenn wir Schülerinnen und Schüler da auch fit machen, sich gegenseitig im Prinzip klar zu machen, wie man miteinander kommuniziert, dann ist da schon sicherlich auch ein Schritt gewonnen. Aber Sie hatten ja auch die Dokumentation angesprochen vom WDR und wenn ich da dran nochmal anknüpfen darf, da haben wir ja tatsächlich auch klassenübergreifende Chats dort vorgestellt bekommen mit über 1000 Beteiligten. Und wenn dort einfach Nachrichten hintereinander reingepostet werden, so 100 pro Minute oder so in der Richtung, das ist natürlich eine krasse Überforderung, dann könnte dort in der Stelle ja auch KI helfen. Aber die Frage ist tatsächlich, ob wir nicht auch die Plattformbetreiber, das hatte ja auch Herr Professor Rüdiger vorhin angesprochen, ob wir die Plattformbetreiber nicht noch stärker in die Verantwortung nehmen müssen. Also das ist dann die Appellebene Richtung Politik, dort zu sagen, dass wir durchaus den Jugendschutz viel stärker in Richtung der digitalen Plattformen ausbauen müssen. Dann wird ja auch beispielsweise einfach von TikTok werden Videos, gewaltverherrlichende Videos genutzt und die werden in die Klassenchats mit hineingestellt. Und Kinder sind wirklich verstört, wenn sie das dort sehen, wenn davon, egal aus welcher Seite das quasi gepostet wird, ne, dann sind Fünftklässler dort vielleicht das erste Mal in so einem Klassenchat drin und dann sehen die dort Nacktbilder oder irgendwelche Erschießungsszenen oder so. Das darf natürlich in dem Zusammenhang gar nicht passieren, aber das zu handeln im Prinzip ist das, das ist der schwierigste Punkt an der Sache. Denn Schülerinnen und Schüler wollen natürlich auch teilhaben an Kommunikation und wenn sich das in den digitalen Raum verlagert, dann müssen wir dort Schutzmechanismen unbedingt ergreifen und ja, Lehrerbildung und Qualifizierung gehört natürlich maßgeblich mit dazu.
Ein Hörer von uns, Herr Jena, hat zum Telefonhörer gegriffen, hat uns angerufen. Herr Jena, was ist Ihr Punkt, was ist Ihre Frage?
Ja, guten Tag alle. Ich finde also solche Sachen wie diese Regelungen über Netiquette oder Hausordnung super problematisch, weil sie die Rolle der Schulen eigentlich ganz falsch sehen. Klassenchats gibt es ja gar nicht. Was es gibt, sind private Chatgruppen unter Schülerinnen und Schülern. Und dadurch, dass Schulen diese Chatgruppen als Klassenchat bezeichnet, machen sie sich so vermeintlich offiziell. Dabei sind es ja erstmal nur private Nachrichten unter Schülerinnen und Schülern. Wenn jetzt zum Beispiel ClickSafe, diese Beratungsplattform ClickSafe empfiehlt, dass Schulen Vereinbarungen mit ihren Schülerinnen und Schülern abschließen über deren private Internetnutzung, dann hat die Schule aus meiner Sicht ihre Rolle schon lange verlassen. Und die besteht, wie Sie ja auch alle vorher schon gesagt haben, natürlich in Aufklärung und Bildung, ja, und nicht darum und nicht darin, das Privatleben der Kinder regeln zu wollen. Dafür sind die Eltern zuständig und wenn es Probleme gibt, im Extremfall auch die Polizei. Mhm. Also ich möchte praktisch darauf hinweisen, dass die Schulen also nicht, dass praktisch der Umgang in privaten Chats im Unterricht besser beraten werden sollte, besser behandelt werden sollte, der darf dort aber nicht beschlossen worden. Ja? Schulen sollen ihre Schüler bilden, aber sie dürfen ihre persönliche Entscheidung darüber, was die jetzt am Ende in ihre privaten Chatgruppen schreiben oder nicht schreiben, nicht abnehmen.
Ja. Das heißt, Sie sehen da schon auch ein Problem einfach, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, an dem Punkt, dass es sich eigentlich um etwas rein Privates handelt und dass es da gar keine Handhabe der Schulen gibt. So habe ich das richtig verstanden. Ne? Herr Gabriel, wie sehen Sie das? Also wen sehen Sie da dann letztlich in der Verantwortung, wenn es sich um einen privaten Chat handelt und die Schule dann etwas regeln möchte. Wie bewerten Sie das?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber Rüdiger ist der Nachname. Aber ist kein Problem, jeder kommt durcheinander mit den ganzen Vornamen. Kein Problem. Also ich muss zunächst zwei, drei Sachen hier sagen. Was der Anrufer gerade gesagt hat, das stimmt. Ja, das muss man klar sagen, weil was bringt es uns, Klassenchats in irgendeiner Form als schulisches Aspekt zu sehen, wenn sie dann gleichzeitig in einem Sportchat sind, gleichzeitig in einem anderen Chat, wo aus polizeilicher Sicht oder aus sicherheitsbehördlicher dasselbe dann passiert. Deswegen geht es nicht per se um die Schule. Nur die Schule ist halt ein Instrument, über das man alle Schüler erreichen kann und mit dem man sich da auseinandersetzen kann. Und am Ende kann man immer wieder nur die Erwachsenen in den Fokus hier rücken, dass die dazu in der Lage sind. Ich muss aber eins nochmal zu sagen, zum Thema auch Lehrerbildung. Es ist doch so, dass Lehrer auch Eltern sind. Und Lehrer sind auch Großeltern. Das heißt, wenn es heißt, die Lehrer müssen selber erst diese Fähigkeiten erlangen, sieht man auch das Grundproblem, dass diese Lehrer offenbar dann nicht in der Lage wären, ihre eigenen Kinder und Enkelkinder entsprechend zu begleiten in diesem digitalen Raum. Und da kommt man wieder zu dem Punkt, es liegt nicht an spezifischen einzelnen Personengruppen, es liegt an der generellen fehlenden Bildung im Erwachsenenbereich. Und für Kinder und Jugendliche bedeutet es, auch wenn sie nicht vorbereitet sind, dass sie halt mit Straftaten konfrontiert werden können und sich auch strafbar machen können. Und das kann teilweise richtig problematisch für weitere Zukunftswege werden, auch im Berufsfeld. Und eins will ich auch noch sagen, es gibt hier auch unterschiedliche Altersstufen. Diese großen Gruppen, da ist ja auch das Problem, dass dort Kinder aus der Grundschule drin sind, erste, zweite, dritte Klasse eventuell und Kinder vielleicht aus noch höheren Schulen. Und das sind unterschiedliche Aspekte und aus meiner Sicht gibt es auch Grenzen, wo kleine Kinder nichts in diesen Gruppen zu tun haben, weil das wurde auch gut beschrieben, Dark Social nennt man das, dass aus den klassischen sozialen Medien heraus diese Inhalte zu WhatsApp und Co. geschickt werden. Und man muss es vielleicht auch nochmal klar sagen, WhatsApp ist mittlerweile ein soziales Medium. Das ist kein Messenger mehr im klassischen Sinne, sondern ist ein soziales Medium, wo Tausende von Leuten in Gruppen, in Channelgruppen miteinander interagieren. Und alle Risiken, die wir aus den sozialen Medien kennen, die gibt es auch in WhatsApp, nur dass dort die Außenwirkung kaum funktioniert in diesem Messenger-Bereich, dass kaum von außen jemand sich das anschauen kann. Und ich sehe hier die Problematik, dass nicht eine Maßnahme reichen kann, sondern wir brauchen alle. Und vielleicht noch ein kurzes Wort zu dem Thema Medienscouts an Schulen. Die, mit denen ich mich unterhalte, die sind meistens selber strafrechtlich gar nicht ausgebildet. Die kennen sich selber strafrechtlich nicht aus, wie man zum Beispiel richtig handelt, wenn man dort ein Nacktbild in so einem Klassenchat dann läuft und man irgendwas machen muss. Das heißt, so löblich das ist, auch hier dürfen wir die Kinder und Jugendlichen nicht alleine lassen, sondern es braucht mehr als eine pädagogische Ausbildung, sondern es braucht vor allem die Aufklärung über strafbare Taten und strafbare Handlungen, so wie es ja die Kollegin aus Berlin ja auch gesagt hat. Und das braucht man aus meiner Sicht auch. Und ich denke, da lässt man Eltern, die manchmal in offene Flanke rennen. Und deswegen bin ich auch für Social Media Sprechstunden durch geschultes Personal an Schulen, die sich damit auskennen und dann hier zum Beispiel auch rechtliche Einstufungen vornehmen könnten.
Wir haben noch eine Mail bekommen, die nochmal in die Richtung geht, die Herr Jena, unser Hörer, gerade eben angesprochen hat. Diesmal stammt sie aus Oldenburg von Herrn Meyer. Er sagt, sein 12-jähriger Sohn, der wurde von einem Klassenchat ausgeschlossen. Das sei für ihn sehr belastend gewesen. Auch das eine Form von Mobbing, eben nicht mehr Teil zu sein von solch einem Chat. Die Begründung, warum er ausgeschlossen wurde, die liefert er nicht mit. Frau Rosin, wie ist das aus Ihrer Sicht als Schülerin oder als Vertreter von Schülern? Wenn es solche Chats gibt, dann gibt es ja immer die grundsätzliche Entscheidung, nehme ich daran teil oder nehme ich daran nicht teil, die ja teilweise auch von Eltern mit flankiert und begleitet wird oder von den Schülern dann selbst getroffen wird. Wer nicht Teil dessen ist, ist dann automatisch auch stärker im Fokus, beispielsweise für Mobbing, oder ist komplett raus?
Ja, also auf jeden Fall ist das keine Sache, die passieren sollte. Das ist immer noch ein Rahmen oder beziehungsweise ein Anfang vom Mobbing, der einfach für die Betroffenen sehr belastend ist, was meistens für die Täter gar nicht so klar ist. Das heißt, man muss das ein bisschen anders angehen. Man müsste erstmal versuchen, diese Ausgrenzung sichtbar zu machen. Denn auch wenn Klassenchats vielleicht getrennt von der Schule sind, ist alles, was da drin passiert, auch maßgeblich für, was in der Schule passieren wird. Das heißt, entweder, wie es schon angesprochen wurde, zu Vertrauenslehrern zugehen oder auch, ich hatte mal eine ganz ähnliche Situation in einem eigenen Klassenchat. Da gab es sogar ein relativ gutes Ende. Mit bisschen halt, da hat sich das die betroffene Person getraut, was zu sagen, und dann hat sich dann auch was geregelt. Dann war auch irgendwann wieder alles gut. Aber generell muss man halt letztendlich auf Lehrkräfte zuweisen. Das Problem ist, ganz oft gibt es gar nicht die nötigen Vertrauenslehrkräfte. Entweder haben sie keine Kapazitäten oder existieren nur auf dem Papier. Das heißt, es wäre auch vielleicht was nötig, wie so ein anonymes Meldeportal, einfach wenn so irgendwas passiert. Das hätte sich Personen dann wenden können. Man braucht auf jeden Fall mehr Ansprechpersonen für SchülerInnen, wie Schulsozialarbeit oder Schulpsychologen. Denn auch sowas kann extreme Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und auf das Wohlbefinden, wie der Schulbarometer zeigt, nur 8% der SchülerInnen fühlen sich wirklich wohl in der Schule. Das kann so massive Auswirkungen auf alles haben.
Ja, das Barometer ist diese Woche auch veröffentlicht worden. Herr Michel, wenn Sie auf Ihre Schule blicken, das, was gerade angesprochen wird, diese Frage der multiprofessionellen Teams, also dass eben nicht nur Pädagogen da sind, die den Unterricht machen, sondern auch Sozialpädagogen, gegebenenfalls auch Schulpsychologinnen. Wie ist Ihre Schule da aufgestellt?
Wir speziell haben tatsächlich eine Sozialpädagogin bei uns an der Schule.
Auf wie viele Schüler, wenn ich fragen darf?
Auf ca. 340. Und deren Tätigkeit natürlich dann, sie kann jetzt nicht in die Klassen einzeln mit reingehen, sondern ist ja auch als Ansprechperson da in den Pausenzeiten nach der Schule, vor der Schule, geht in Elterngespräche mit rein, wenn das gewünscht ist natürlich, und arbeitet mit speziellen Fällen. Aber theoretisch gibt es natürlich ganz viele andere Schülerinnen und Schüler, die auch Beratungsbedarf hätten, und man bräuchte sicherlich einen großen Ausbau noch von diesen multiprofessionellen Teams. Unser Kultusminister in Sachsen sagt auch, dass er gerne die Schulpsychologen vom Landesamt für Schule und Bildung an die Einzelschulen holen möchte. Dann wäre das vielleicht auch ein richtiger Schritt, aber dann muss man natürlich deren Kapazität auch noch weiter ausbauen. Und ich wollte aber trotzdem noch gerne zu der Aussage vom Hörer vorhin kommen. Wir hatten gesagt, dass das private Chats seien, dem stimme ich natürlich zu, aber die sind ja dadurch, kommen die ja nur zustande, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam in eine Klasse kommen. Also das verstehe ich zumindest unter Klassenchat. Ob es dann nochmal eine Differenzierung gibt, dass dort einige nochmal Untergruppen bilden oder sich ganz daraus entfernen und vielleicht auch auf eine andere soziale Plattform wechseln, das gibt es ja alles, ist ja alles möglich. Aber dadurch, dass die Institution Schule ja verschiedene Menschen zusammenbringt, ist das ja schon, und das hat Frau Rosin ja auch gesagt, es ist durchaus so, dass alles, was dort im vermeintlich privaten Bereich passiert, durchaus ständig Ausstrahlung auf die Verhaltensweise dann auch in der Schule hat, in den einzelnen Stunden. Diese Konflikte schwelen ja in den kleinen oder großen Schülerinnen, je nachdem, welche Altersstufe man da unterrichtet. Und auch wenn ich mir vorstelle, solche verstörenden Videos oder Bilder zu sehen, die Kinder haben ja berichtet, dass sie dann weder gut schlafen können noch sich wirklich gut konzentrieren können. Also die sind da alleingelassen in der Hinsicht und das ist ein ganz großer Vertrauensbeweis, wenn sie sich an uns wenden. Und dafür sind wir natürlich auch da. Unsere Aufgabe besteht ja nicht bloß in Bildungsarbeit, sondern zumindest im Schulgesetz in Sachsen steht zuerst die Erziehung. Und damit heißt es natürlich auch, dass wir die Schülerinnen und Schüler ja sowohl in ihrem Leben begleiten und ihnen auch die richtigen Wegweiser sein sollen und Ansprechpersonen in jeglicher Problemlage. Das ist natürlich mental sehr herausfordernd und man muss auch als Lehrkraft für sich selber Grenzen definieren können. Aber wichtig ist, dass wir ein Vertrauensverhältnis zueinander haben, dass wir natürlich darauf aufbauen, dann auch guten Unterricht miteinander machen können. Und so lebe ich das und so funktioniert das auch am besten.
Ursprünglich waren wir eben beim Thema multiprofessionelle Teams. Wenn ich das richtig
Ja,
sehe, hat sich
Entschuldigung,
ein, nee,
ja.
gar kein Problem. Es ist die Überleitung zu einem unserer Hörer, der
Ja.
sich gemeldet hat. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das Dr. Dennrich aus München und Schulsozialpädagoge an einer Realschule, also quasi Teil eines solchen multiprofessionellen Teams. Habe ich das richtig gesehen, Herr Dennrich?
Ja, das haben Sie richtig gesehen. Ja, schönen Dank, dass Sie dieses Thema, das doch immer wieder Schwierigkeiten bereitet im Schulalltag, aufgreifen. Wie gesagt, ich habe das so gelöst, in meiner inzwischen 25-jährigen beruflichen Tätigkeit als schulsozialer Pädagoge, dass in jeder Klasse vier Jugendliche sind des Vertrauens, die als Mobstop-Team dort sind, um den Betriebsfrieden zu halten und kein Mobbing vorkommt. Inklusive eben auch, dass dann über Klassenchats jemand gemobbt wird, bloßgestellt wird, die dann eben auch entsprechend auch ausgebildet sind als Mobstop-Scout, also als Scouts, Medienscouts. Und sie sind auch Teil des Klassenchats als Admins. Und die Jugendlichen, die können dann eingreifen, wenn sich bei ihnen Mitschüler beschweren, das und das ist passiert. Oder die merken selber im Klassenchat, dass jemand gemobbt wird. Dann kommen die zu mir und dann wird die Sache besprochen und verhandelt. Und die Schüler haben natürlich auch, diese Mobstop-Teams haben auch die Aufgabe, da entsprechend Sanktionen auszusprechen. Das nennt sich Strafzettel, ist Teil eines offiziellen Schulverweises, wenn das sich in drei Stufen wiederholt. Und ich habe in den doch inzwischen 25 Jahren gemerkt, dass dieses System sehr viel Ruhe reingebracht hat und diese Klassenchats nicht ausufern. Also das gibt schon ab und zu mal solche Fälle, aber die kriegen wir sehr schnell im Griff.
Was ist denn aus Ihrer Sicht der hauptsächliche Vorteil solcher Mobstop-Gruppen, wie Sie die genannt haben, also Gruppen, die dann als Admins fungieren und das Ganze stärker in Betracht nehmen? Ist es die Transparenz, die in solchen Gruppen reinkommt? Ist es die Kompetenz auch, die auf einmal bei Schülern aufgebaut wird, dass sie eben wissen, was ist Mobbing, was passiert da und auch so selbstwirksam arbeiten können? Also in welche Richtung, würden Sie sagen, geht der stärkste Vorteil Ihres Systems dort?
Also es ist auf jeden Fall eine Transparenz, es ist auch ein Vertrauensthema, dass eben Kinder in ihrer Not sich auch an ihre Mitschüler erstmal wenden können, die dann aber auch zu mir dann kommen können. Und ich habe eben auch erlebt, dass die Lehrkräfte sich dann auch sehr entlastet fühlen, wenn das geregelt wird und dieses Thema Mobbing eben in den Händen der Schüler, der immer in Klassen liegt. Denn ich sage auch immer, die Schule ist ein Betrieb und ihr seid hier praktisch angestellt und müsst Betriebsfrieden und das Betriebsklima gut halten, damit man gut zusammenkommt. Jeden Tag kommen an meine Schule 750 Kinder. Die müssen irgendwie miteinander gut auskommen und Mobbing ist halt etwas, was das immer extrem stören würde und sehr toxisch wäre. Und ich finde auch nicht, dass es eine Privatsache ist, diese WhatsApp-Klassenchats, wie der eine Hörer meinte, sondern wie die andere Hörerin auch meinte, man bringt ja auch der Schulleiter, man bringt diese Themen ja über die Chats auch außerhalb der Schule, lesen die ja Chats, bringen sie ja mit in das Schulleben ein und erzeugen dann entsprechende Spannungen. Und um die abzubauen, gibt es diese Teams und eben auch meine Person.
Also ein System, was sehr gut funktioniert, offensichtlich bei Ihnen an der Schule, Herr Dr. Dänrich. Dann vielen Dank,
Ja.
dass Sie diesen Eindruck mit uns geteilt haben.
Ja, gerne.
Ich würde kurz mich nochmal an Professor Rüdiger wenden. Jetzt war es korrekt, ne?
Jetzt war es korrekt,
ja, also sehen Sie, ich habe mich gefreut. Ich bin lernfähig. Jetzt haben wir einen sehr, sehr positiven Fall gehabt, der ja auch Hoffnung macht, dass das ein Problem ist, was überwunden werden kann und dass das, was eingangs ja schon beschrieben wurde, auch von Frau Rosin beispielsweise, dieser Eindruck, dass Schülerinnen und Schüler allein gelassen werden, dass das gar nicht so stimmen muss. Trotzdem ist die Realität ja an vielen Schulen und in vielen ja täglichen Abläufen bei Kindern und Jugendlichen ein anderer, nämlich dass es eben nicht gut ausgeht, dass in den Chats gemobbt wird und teilweise strafrechtlich relevante Inhalte auch geteilt werden. Bemerken Sie das immer wieder, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, in welche juristische Gefahr sich da auch Kinder und Jugendliche begeben?
Absolut. Also ich erlebe sogar, dass manche Fachkräfte total überrascht sind, auch aus dem medienpädagogischen Bereich, wenn man mit denen zum Beispiel darüber redet, dass wenn halt ein Bild, was als sogenanntes kinderpornografischer Inhalt, ich nehme den Begriff nur, weil das Gesetz das so vorsieht, darstellt. Also es kann zum Beispiel KI-generiertes Abbildung von einem 13-jährigen Mitschüler sein oder Mitschülerin. Wenn das gepostet wird, dann sind im Prinzip, können alle in dieser WhatsApp-Gruppe das eventuell automatisch downloaden in ihre Galerie und machen sich dann alle den Besitz erstmal strafbar und können mit der Polizei konfrontiert werden. Und das sind so Sachen, also das ist.
Also selbst wenn ich einfach nur passiver Teilnehmer dieser Gruppe
genau.
bin.
Genau. Hm? Naja, wenn man die automatische Download-Funktion nicht ausschaltet. Also wenn die ausgeschaltet ist, dann kommt es ja nicht in die Galerie per se, wenn man nicht draufklickt. Aber wenn du es nicht ausgeschaltet hast, ist ja alles in den Chatgruppen, wird ja in deine Galerie runtergeladen. Mhm. Und dann besitzt du entsprechendes Material. Und meine Erfahrung ist, dass alle dann überrascht sind, wenn auf einmal die Polizei dann mit allen sprechen muss und vielleicht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Hier haben wir auch Schwächen im strafrechtlichen System aus meiner Sicht, weil meistens gegen den Ersten, der das dann zur Anzeige bringt, aus so einer Gruppe auch noch ermittelt werden muss. Und das ist alles schwierig. Und diese strafrechtliche Aufklärung, wie wir eigentlich fast diesen Beitrag ja begonnen haben, die ist so wichtig, weil ich verstehe auch nicht, wie eine Gesellschaft erwarten kann, dass man sich an diese Regeln hält, wenn sie nie darüber aufklärt, junge Menschen, was das eigentlich bedeutet. Und es ist halt ja auch so, dass Klassenchat, ich sag mal, worüber wir eigentlich reden, ist ja nicht per se Klassenchat, das ist ja eher ein Schulchat. Ja, weil ja, wie wir es schon gesagt haben, sehr viele Leute da drin sind. Ein Klassenchat ist ja noch eine kleine, übersehbare Geschichte. Aber wir hatten ja jetzt hier 3- bis 4-stellige Nutzer. Das hat nichts mehr mit Klasse zu tun. Das ist Schule, vielleicht sogar schulübergreifend.
Mhm. Und dort reicht ein einziger Teilnehmer.
Genau.
Ne?
Mhm. Und dort reicht ein einziger, der irgendwas reinpostet, was als problematisch in dieser Form reichen kann. Und alle haben ein Problem. Und also hier ist ganz viel im Argen. Und ich kann nur sagen, das sind keine Kleinigkeiten, in dem Zusammenhängen und deswegen müssen wir halt so massiv aufklären und ich halte halt, auch sehr junge Kinder sollten da nicht reingehen, unmoderiert.
Wo würden Sie da eine Altersgrenze setzen?
Ja, das ist schwierig, ich sag Ihnen das immer, ich versuche
das unabhängig
von
der Plattform, ne, die ja, Alter vorgibt.
Ja, ich sag Eltern immer Folgendes, die mich fragen, wann sollen ihr Kind das erste Mal ins Netz? Das Internet so ist ein globaler digitaler Kommunikationsraum mit allen Risiken, die damit einhergehen. Wann lässt man sein Kind aber das erste Mal alleine zur Schule, wenn man meint, man hat es auf alle Risiken vorbereitet, man begleitet das Kind eventuell sogar noch auf dem Schulweg? So müsste das auch beim Internet eigentlich gelten. Wenn ich mich meine, ich kenne mich so gut aus, dass ich meinem Kind alles so gut vermittelt habe, dass es auf alle Risiken vorbereitet ist, dann wäre es vielleicht soweit. Aber wann ist das schon? Viele Eltern werden jetzt vielleicht auch, die zuhören, verblüfft sein über diese Galerien-Thematik oder über ein, zwei der anderen Aussagen und viele Lehrer sind das auch. Wie soll man denn eigentlich Kinder meinen, man bereitet die auf was vor, worauf viele Erwachsene eigentlich nicht vorbereitet sind und sich nicht mit auskennen? Und das ist ein Problem und vielleicht noch ein Hinweis, nur weil ich einem 8-jährigen Jungen erzähle, dass es sowas gibt, heißt das nicht, dass der darauf vorbereitet ist, wenn der ein Köpfwuchs-Video in einem Klassenchat sieht.
Mhm. Sehr drastisches Beispiel, aber ja sicherlich auch eins, was in der Realität dann leider so geteilt wird. Das, was Sie immer wieder ansprechen, ist dieses Runterladen auf die Galerie und Sie haben ja einen der Haupt-Messenger-Dienste, nämlich WhatsApp, angesprochen. Wer sich damit befassen will, das ist letztlich gar nicht so schwierig. Man muss sich da mal ein bisschen durchklicken oder das Ganze im Internet suchen. Also das sind Einstellungen in den Menüs und im Datenschutz. Da stellt man ein, dass man in den Gruppen, in denen man drin ist, nicht automatisch die Inhalte auf sein Handy lädt und dann es eben zu diesen ja juristischen Implikationen dann auch kommt. Frau Rosin, hat jemals jemand im Schulkontext mit Ihnen über solche Dinge geredet?
Ich gehe da gerne gleich drauf ein. Ich muss nur leider noch eben gerade einen Punkt aufgreifen,
Ja.
dass Klassenchats klassen- und sogar schulübergreifend stattfinden. Und da muss ich einfach sagen, als Schülerin, die auch in mehreren solcher, na gut, ich habe keine Klassen mehr, aber in solchen Klassenchats drin ist, dass ich sowas nie hatte. Also vielleicht hat mal einer einen Freund von sich selbst hinzufügt, der wurde aber auch direkt rausgeworfen. Aber ich habe noch nie gehört, dass es wirklich so solche Chats gab, die einfach übergreifend stattfanden. Jetzt habe ich gerade die Frage noch mal vergessen.
Hat jemand schon mal im Schulkontext mit Ihnen darüber gesprochen, was es eigentlich für komplizierte oder für komplexe Folgen haben kann, wenn Sie beispielsweise bei einem Messenger-Dienst sich Inhalte einfach automatisch auf Ihr Handy runtergeladen werden und Sie gegebenenfalls, auch wenn Sie das gar nicht wollen, Teil einer Ermittlung werden können, weil Sie strafrechtlich relevante Inhalte auf einmal auf Ihrem Handy haben, weil Sie in so einer Gruppe drin sind?
Also bisher noch nicht. Es gab, hatte ich und zumindest auch mehrere Bekannte und auch mehrere Erfahrungsberichte habe ich darüber gehört, davon, dass eine Polizistin mal in unsere Schule gekommen ist und uns über Nacktbilder, die Tarnung von Nacktbildern aufgeklärt hat. Aber generell über das Verbreiten von strafrechtlichen, also strafrechtlich relevanten Inhalten, war gar nicht das Thema. Erst als dann vor ein paar Jahren, das ist auch schon etwas länger her, die Diskussion aufkam mit den WhatsApp-Stickern, die in die Gruppen geschickt wurden, die dann halt keine Ahnung, was für verherrlichende Sachen gezeigt haben, egal ob es Gewalt, Kinderpornografie oder extremistische Inhalte waren. Erst da gab es dann kurz die Diskussion oder beziehungsweise die Unterhaltung bei den Schülern. Also es hat schon in gewisser Weise abgeschreckt. Ich kenne unglaublich viele, die danach solche Sticker gelöscht haben, aber das war auch der einzige Fall.
Okay, aber viel eben im Kontext mit Aufklärungsarbeit und dann eben gesteigertem Wissen, was dann ja offensichtlich zu solchen Dingen führt. An uns hat uns eine, hat sich eine Hörerin per Mail gewandt. Sie nennt sich Judith, und sie schreibt, dass ein Erfahrungsbericht, als vor dem Abitur sei es um die Festlegung eines Abi-Mottos gegangen und im entsprechenden Jahrgangschat sei ein antisemitischer und die Shoah verharmlosender Vorschlag geteilt worden. Das ist dann der Schulleitung gemeldet worden, mit der Folge, dass die Person, die das gemeldet hat, eben massiv angefeindet worden sei. Und auch die Schulleitung, so beschreibt sie das, diesen Vorfall als Privatsache und Jugendstreich abgetan hat, mit der Konsequenz eben keine dann. Herr Michel, wenn das so ist, wie hier beschrieben, wie ist da so Ihre Reaktion als Lehrkraft, dass Sie sagen, da wendet sich ja offensichtlich jemand, geht raus aus diesen Gruppen, um zu sagen, ey, das läuft hier. Und dann passiert genau das Gegenteil, dass letztlich die Schuld umgekehrt wird und der Täter noch die Möglichkeit hat, dass, oder mutmaßliche Täter offensichtlich den oder diejenigen, die da für Öffentlichkeit sorgt, diffamieren kann.
Das könnte so ein Ausdruck von Hilflosigkeit natürlich auch sein, ne? Herr Professor Rüdiger hat ja schon gesagt, dass es Medienbildung im Prinzip in der Gesamtgesellschaft fehlt. Und vielleicht hat die Schulleitung in dem Zusammenhang das auch nie wirklich die Tragweite einschätzen können, ne? Also im Abitur in der Jahrgangsstufe sind die Schülerinnen und Schüler ja schon fast erwachsen. Und die Frage ist natürlich, dort wäre das Strafrecht sicherlich nochmal um einiges schärfer an der Stelle gewesen. Und bei uns in Sachsen ist es so, dass wenn so ein Vorfall bekannt wird, dass die Schulleitungen dann handeln müssen und ein sogenanntes besonderes Vorkommnis melden, was dann direkt ans Ministerium geht. Und sobald also ein Ereignis eintritt, das den Schulfrieden in erheblichem Maße stört, so ist es definiert. Und das obliegt natürlich dann wiederum der Schulleitung zu sagen, ist das jetzt ein erhebliches Vorkommnis sozusagen. Also, und was dann aber als Meldekette insgesamt passiert, müsste meines Erachtens auch noch weiter ausgebaut werden. Und es ist ganz wichtig, dass die Polizei auch an der Stelle sicherlich mit Aufklärungsarbeit noch mit an die Schulen kommt, weil der strafrechtliche Bereich ja sicherlich, ja, so haben wir es an unserer Schule eben auch erlebt, also an meiner Schule, dass dann die Polizei verschiedene ja, Fortbildungstage nochmal gegeben hat an spezielle Klassen. Und sicherlich muss die Schulleitung handeln und es darf auf keinen Fall dann dazu kommen, dass derjenige, der was gemeldet hat, dann als der Buhmann sozusagen dann dasteht, ne? Also wenn man Zivilcourage beweist und sagt, das ist eine falsche Sache, die ihr da gepostet habt, die ihr geschrieben habt, dann muss demjenigen natürlich alle Hilfe auch zuteil werden. Und das ist in meinen Augen dann leider die falsche Reaktion gewesen.
Herr Professor Rüdiger, jetzt ist die Polizei mehrfach genannt worden, quasi Ihr Arbeitgeber, Sie als Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei Brandenburg. Wenn es zu solchen Fällen kommt, dass man Sie informiert, also gar nicht mehr aus präventiven Gründen, sondern weil man sagt, das und das ist passiert, dann wird auch knallhart ermittelt, oder?
Also ich bin ja generell ein Wissenschaftler, ich bin nicht im Ermittlungsbereich, ne? Aber ich kann es Ihnen trotzdem beantworten. Ich will nur noch ganz kurz sagen, ich finde, man sieht an den Antworten auch aus Berlin von der Kollegin, wie unterschiedlich das an den Schulen auch gegenwärtig läuft. Und dass du Glück hast an einer Schule, wo es vielleicht gut aufgearbeitet werden kann und auf anderen nicht, weil zum Beispiel die E-Mail gerade hat Ihnen ja gezeigt, dass es diese übergreifenden Chatgruppen ja gibt, weil die ja von einer Jahrgangsgruppe zum Beispiel gesprochen hat. Und jetzt zu dem Thema mit der Aufklärung. Die Polizei unterliegt dem Legalitätsprinzip. Das ist ein Prinzip, was im Prinzip manchmal eigentlich auch zu, sag ich mal, Diskussionen vielleicht zwischen Schule und Polizei führen kann, weil egal wovon die Polizei etwas mitbekommt, sobald ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt, muss sie ermitteln. Sie muss auch ermitteln, wenn es Kinder sind, die unter 14 sind. Da gibt es ja manchmal diese Meinung, schuldunmündig, da gibt es keine Strafbar, also wird nicht, also kann nicht verfolgt werden. Das ist so nicht. Die Polizei muss bei allem ermitteln. Und die Polizei hat den wenigsten Spielraum von allen. Es geht bei der Polizei, bei den Ermittlungen nicht darum, irgendwie, ob das sinnvoll ist oder nicht, aus Sicht von Pädagogen oder so, sondern es geht knallhart darum, liegt ein Anfangsverdacht einer Straftat vor, ja oder nein? Und das ist bei fast all diesen Fällen, die geschildert wurden, bei den problematischen Inhalten, ist das der Fall. Und dann wird ermittelt und das kann reichen bis zu Handybeschlagnahmen, bis zu theoretisch auch Hausdurchsuchungen, je nachdem, wie das Bundesland und die Polizei strukturiert ist. Und es gibt eine sehr gute Aufklärungskampagne von der PK, polizeiliche Präventions, also wo alle Landespolizeien zusammen Prävention machen. Und ich erzähle das nur, weil da gibt es ein Video, Sounds Wrong, das ist so eine Kampagne. Da geht es darum, dass Eltern früh morgens überrascht sind, dass die Polizei auf einmal eine Hausdurchsuchung bei ihnen machen. Und es geht um den Sohn, der digitale Medien geteilt haben soll. Und die sind dann überrascht, weil die gar nichts davon wussten und dachten, alles safe. Und das spielt genau auf diese Themen an und soll das auch die Eltern damit sensibilisieren. Das ist natürlich eine knallharte Sache, aber das kann passieren. Das muss man nochmal sagen. Es muss nicht passieren, aber das kann passieren. Und das sollten allen bewusst sein. Deswegen müssen sie sich damit auseinandersetzen, die Eltern, aber halt auch die Schule, was da eigentlich läuft, auch um Opferschutz zu betreiben.
Mhm. Frau Rosin, als Vertreterin tausender Schülerinnen und Schüler aus Berlin, was würden Sie sich wünschen, was sollte passieren, wenn es offensichtlich eskaliert in einem Chat? Was sind Schritte, die Sie sich dann als allererstes wünschen würden?
Also auf jeden Fall direkter Eingriff von den SchülerInnen selbst. Also sobald irgendwas reingeschickt wird, sobald etwas gesagt wird, dass irgendwas gesagt wird. Zumindest erstmal im Chat und dann auf jeden Fall den direkten Kontakt suchen zu Lehrpersonal. Denn man braucht eigentlich bessere Präventionsarbeit. Aber solange man nicht darauf zählen kann, müssen SchülerInnen sich untereinander irgendwie ein bisschen selbst da unterstützen. Und dort können nun mal Vertrauenslehrkräfte oder auch Sozialarbeit dort angreifen, um halt einfach, falls man sich nicht traut, was in der Gruppe zu sagen, da einen unterstützen können. Mhm. Also generell Unterstützung und wie gesagt, ich kann nochmal alles das aufzählen, was wir vorhin schon hatten, dass wir unglaublich gut mit der Medienbildung und so weiter. Ich glaube, das ist was ganz Essentielles, was wir eigentlich jedes Mal nochmal ansprechen sollten, damit es endlich mal passiert.
An uns haben sich auch sehr viele Eltern gewandt, die von wirklich dramatischen Folgen durch Mobbing in Klassenchats berichten. Da sind teilweise sehr berührende und ergreifende Schicksale dabei, die darum bitten, nochmal auf die Dimension von Mobbing hinzuweisen. Und dann letztlich auch die Frage entsteht, wie sollte man mit den Verursachern auch umgehen, auch dann später in dem allgemeinen Schulalltag. Herr Michel, haben Sie da ein Patentrezept an Ihrer Schule?
Es ist natürlich nicht einzigartig, ne? Wir haben, hat ja Professor Rüdiger vorhin auch schon gesagt, wir haben jetzt so viele unterschiedliche Schulen. Selbst bei uns in Sachsen ist das jeder Schule auch eigenständig überlassen, wie die Hausordnung dann aussieht und ob man so eine Etikettenregelung beispielsweise mit reinhängt, wie wir das bei uns gemacht haben. Die Frage ist, so ein Konflikt, der da entsteht richtig krasse Auswirkungen für die Kinder hat, die dann zu Mobbing, Mobbing-Opfer, wenn man das Wort so benutzen will, werden, deren Ansichtsschaden, ne, der muss in dem Fall irgendwie wieder gut gemacht werden. Und das geht nur, indem man dann tatsächlich mit den Betreffenden gemeinsam sich hinsetzt und so eine Art Klassenleitungsstunde, was wir schon ganz, ganz lange auch fordern, braucht es dann, um wirklich auch in dem geschützten Rahmen der Klasse miteinander reden zu können. Nun ist es sicherlich auch fallabhängig, ob ich dann tatsächlich die ja, beiden beteiligten Gruppen tatsächlich aufeinander treffen lasse oder ob ich erstmal einzeln mit denen rede. Das obliegt ja meinem pädagogischen Geschick dann in dem Zusammenhang. Aber es braucht ganz viel Empathieerzeugung und Zivilcourage, die wir bei den Schülerinnen und Schülern auch fördern als Lehrkräfte. Und dafür brauchen wir eben Zeit, das umsetzen zu können im Klassenkontext.
Klassenchats, Hausaufgabenhilfe, Mobbing und Extremismus. Das war unser Thema heute bei Campus und Karriere. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen, Jennifer Rosin, der Vorsitzenden des Landesschülerausschusses in Berlin, René Michel, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Sächsischen Lehrerverbands und Professor Thomas Gabriel Rüdiger, dem Leiter des Instituts für Cyberkriminologie der Polizei des Landes Brandenburg. Ihnen drei herzlichen Dank für Ihre Beteiligung und vielen Dank natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.